Am Samstag habe ich in Deutschland den Vortrag Tawi bald für alle, ein Plädoyer dagegen. Den würde ich jetzt gern halten, aber das ist halt eine andere Aufgabe. Auch die Chirurgen machen Tawis. Und ich muss sagen, wir sind sehr froh, dass es diese Behandlungsmethode gibt, weil es gibt sehr viele Patienten mit einem sehr hohen Risiko, die wir nicht operieren wollen, können oder mit schlechten Ergebnissen operieren. Darum machen auch wir Tawis, und zwar über den transapikalen Zugang. Sie sehen, das sind so Tawis, die es gibt, teilweise in der Pipeline sind. Es ist ein unglaubliches Geschäft für die Industrie oder ein Hoffnungsgeschäft, und es wird sehr vielen Start-up-Companies an neuen Tawi-Konzepten gearbeitet. Wie wir auch schon gesehen haben beim Kollegen Delicat, sind also diese 6 Tawis jetzt CE-approved. Eine, die wir einen Film sehen werden, hat kurz eine CE-Mark-Pause, aber ist eigentlich auch ein gutes Konzept. Und es ist die Entscheidung, ob ein Patient konventionell chirurgisch oder interventionell therapiert werden soll, wird eben gemeinsam mit dem Kardiologen, eben schon erwähnten H-Team, gemacht, gemeinsam mit dem Patienten werden beide Therapieoptionen erklärt, und ich meine, meistens ist es so, dass wir Chirurgen sagen, wir können nur mit hohem Risiko, und wir sind auch dafür, dass man hier einen interventionellen Zugang anstrebt. Genaue Evaluierung, wie wir das machen, transfemoral, transapikal, oder es gibt auch alternative Zugangswege, die tun sich dann in der Evaluierung des Patienten heraus filtern eben. Es gibt auch jetzt transaortale Zugänge, dann über die Arterie subclavia kann man diese Prothesen hinein einführen. Und jetzt beim letzten Europäischen Kongress, auch ganz modern, jetzt die heilige Arterie Carotis Communis, der war früher niemand angegriffen hat, tut man jetzt fingerdicke Instrumente hinunter Richtung Herz schieben. Und es geht auch mit guten Ergebnissen, muss man sagen. Wichtig bei der Evaluierung, wo ist der Zugangsweg, wer macht's? Ist die CT-Angiografie der gesamten Orte, eben auch wegen der Zugangswege mit speziellen Fokus auf die Ortenwurzel, was der Kollege Stadler beleuchten wird, und die transthorakale und eventuell transösophageale Echokardiografie, was der Kollege Fiegel dann in einem Vortrag beleuchten wird. Die Indikation transapikaler Zugang wird dann gewählt, ganz einfach, wenn der transfemorale Zugang nicht möglich ist. Der Durchmesser, früher war es eben 6 bis 7 oder 8 mm, vom Kollegen Delicat gehört, jetzt sind wir schon bei 5 mm durch die neuen Devices unten vom Durchmesser. Es gibt viele PAVK-Patienten mit schwerer Atherosklerose der Beckenarterien, die eine Tortuosität, ein Kinking der Beckenarterien haben, wo man diese Devices, auch wenn sie flexibler sind, nicht sicher hinaufschieben kann. Das ist Patienten mit einer chronischen Dissektion der thorakalen Aorta oder eben mit Aneurysmen. Die Operationsmethode, über die ich spreche, möchte ich einen kleinen Film zeigen, es wird ein bisschen chirurgisch, ist eben die transapikale Implantation, wo wir eine Mini-Thorakotomie rechts machen. Wichtig ist, dass man am Beginn mit einem Ultraschall die Herzspitze lokalisiert, die kann durchaus unterschiedlich positioniert sein, sonst ist es dann keine Mini-Thorakotomie mehr. Man eröffnet das Perikard, und wichtig ist, wir gehen über die Herzspitze ein, das heißt, wir müssen einmal Nähte vorlegen, weil dann das am schlagenden Herzen, das Herz steht unter Druck, wird ein doch recht dickes Gerät eingeführt, wie Sie dann sehen werden. Es werden Schrittmacherdrähte an der Oberfläche des Herzens gelegt, so wie das Rapid Pacing, dann wird die Herzspitze punktiert, über einen Judkins wird ein extra Führungsdraht eingebracht und unter Rapid Pacing eine Ballondilatation der Klappe vorgenommen. Nachher wird die Herzklappe, die im Einführbesteck geladen ist, eingebracht und unter radiologischer Kontrolle dort zur Entfaltung gebracht und gemeinsam mit dem Kardiologen die Positionierung und das Absetzen der Klappenprothese vorgenommen. Diese transapikale Implantation machen wir im Operationssaal, im Unterschied, wie wir heute gehört haben, transfemoral im Angio-Suite. Aber natürlich in Zukunft sollten diese Eingriffe in einem Hybrid-OP gemeinsam durchgeführt werden, damit eben die Konversion, wenn notwendig, zur offenen Operation mittels Lungenmaschine unverzüglich und rasch erfolgen kann. Der Kardiologe, der bei der transapikalen Implantation natürlich auch dabei ist, der punktiert über der Arterie und Vena femoralis, werden Führungsdrähte eingebracht, wird uns sogar einen Führungsdraht in die Vene legen, um dann, wenn wir wollen, rasch transfemoral in die Lungenmaschine zu gehen bei einer Komplikation. Und es wird natürlich die Aortenwurzel dargestellt und dann eben die Klappe abgesetzt. Das ist ein Beispiel, so ein, sagen wir mal, das schematische Beispiel, das werden wir gerne einen Film sehen, das ist diese Klappe, die im Moment gerade auf CE-Mark-Pause ist. Das ist eine transapikale Herzklappe, die als einzige Klappe auch für eine Aorteninsuffizienz zugelassen ist, weil sie klipst sich an die Klappensegel an. Ich habe drei Fühler und diese drei Fühler werden in den tiefsten Punkt der Koronarsinus eingebracht. Dann gibt es, das ist der erste Schritt der Öffnung, im zweiten geht die Basis auf und im dritten geht die Spitze auf und diese Klappe zwickt sich richtig in die präexistente native Aortenklappe des Patienten fest. Und wir sehen hier einen kleinen Film. Das sind nicht wir im Krankenhaus Hitzing, der Film ist von Kollegen. Das ist diese kleine Mini-Thorakotomie. Wenn sie klein sein soll, dann müssen Sie wirklich mit Ultraschallkopf schauen. Das ist die LAD, da sind wir zu weit vorne, da darf man nicht hinstechen. Und jetzt wird am klopfenden Herzen, werden diese mit Field-Spreadsheets armierten Nähte, das bewegt sich da, der Kollege bemüht sich gerade die Nadel zu fangen. Und das ist ein sehr heikler Akt, weil sie doch Ringfingerdicke, wie sie später sind, Instrumente in das Herz einführen müssen. Das sind diese Field-Spreadsheets, die dann, wenn wir das am Ende der Prozedur, das wieder entfernt wird, das sind die Schrittmacherdrähte an der Oberfläche des Herzens, die werden am 5. Post-OP-Tag entfernt, da muss man nur anziehen. Sie haben also quasi eine doppelte Filznaht und jetzt punktieren wir über die Herzspitze, punktieren wir die linke Herzkammer. Von dieser Seite antegrad ist es meistens sehr leicht, die verkalkte Klappe zu passieren. Dann wird dann unter Rapid Pacing die Ballondilatation vorgenommen. Sie sehen, dieser Patient hat Drahtseglagen, ist ein voroperierter Patient. Darum ist man auch auf die interventionellen Klappenersatz und nicht eine Reoperation, wenn ein Patient Beibässe hat, dann eine Klappe operieren. Das ist jetzt, auf diesen Einführbesteck ist diese Herzklappe geladen. Sie sehen, es ist doch ein recht mächtiges Ding und es ist hard on a stick. Das heißt, Sie müssen jetzt über einen extra steifen Führungsdraht das möglichst sanft unter drehenden Bewegungen einführen. Sie können sich vorstellen, da kann auch einiges passieren. Und es wird jetzt die Klappe in der Spitze dieses Katheters, wie Sie hier radiologisch sehen, geladen ist, wird jetzt in Position gebracht. Es wird jetzt über die Aortenklappenebene geschoben. Man macht immer wieder angiografische Schüsse, um die Klappe zu sehen, also die Klappenebene zu sehen. Und jetzt erfolgt dann in dem kleinen Insert links unten, sehen Sie, dann drückt man auf einen Knopf und löst einmal die Stufe 1 aus, wo die drei Fühler, das sind die Feelers, die ausfahren. Und jetzt muss ich diese Klappe, ist auch die einzige, die ich anatomisch platzieren muss. Das heißt, die müssen alle, diese drei Fühler müssen in den Nadir des Koronarsinus, in den tiefsten Punkt. Und jetzt im nächsten sehen wir es gleich, das ist sehr schön, jetzt sind sie schön aufgespannt, jetzt weiß ich, dass ich richtig liege, jetzt kommt Schritt 2, gefolgt von Schritt 3 der Öffnung und die Klappe auch aus Nitinol springt auf und platziert sich eben in der Aortenklappenebene. Jetzt wird das wieder geschlossen, das System, und herausgezogen. Und jetzt haben noch die Chirurgen ein bisschen, und in diesem Fall musste man nachdilatieren, weil die Klappe nicht hundertprozentig dicht war. Aber meist nach der Nachdilatation haben wir dann einen Mitralring. Das heißt, der Patient hat eine offene Herzoperation gehabt in der Anamnese. Natürlich können Sie sich vorstellen, dass es bei solchen Eingriffen auch Komplikationen gibt. Das trifft sowohl für transfemoral als auch für transapikal zu. Es kommt zu Malpositionierungen, solche Klappen können durchaus verrutschen, nach oben oder nach unten. Natürlich mit der Entwicklung der Technologie ist das immer seltener, aber es ist nicht auf null das Risiko zu setzen. Die Ballondilatation des Aortenanulus kann bei fragilen älteren Patienten auch zu einer Anulusruptur führen. Das heißt, es kommt zu einem Bersten des Aortenanulus durch den Kalk und dann natürlich zu einer massiven Blutung ins Perikard. Die Führungsdrähte können Aortendissektionen verursachen. Bei femoralen Eingriffen mit extrasteifem Führungsdraht ist es schon zu Perforationen des Myokards gekommen. Wir Chirurgen, die mit diesen Bestecken über die Herzspitze arbeiten, haben das Problem, dass die Herzspitze wieder dicht zu bekommen ist. Die Klappen dadurch, dass sie in einem verkalkten Anulus sich ausdehnen, der nicht natürlich rund ist, kann es zu Paravalvular Leaks kommen. Und natürlich bei gravierenden Komplikationen ist eine Konversion zum konventionellen Aortenklappenersatz anzustreben. Ich habe jetzt als Ergebnisse, dass Deutschland, die Weltmeister in der TAVI-Implantation sind, da gibt, die haben das ein sogenanntes Gary Registry eröffnet vor einigen Jahren. Das Gary Registry, das German Aortic Valve Registry, und da gehen alle konventionell operierten Patienten hinein, als auch alle transfemoralen oder transapikalen oder trans sonstige vaskulären Zugangklappen hinein. Und da sieht man, dass bei 5, das immerhin, da sind jetzt hier mal nur die TAVI-Ergebnisse, da haben sie 15.964 TAVI-Prozeduren in diesem Zeitraum wurden implantiert. Die Patienten waren 81 Jahre, haben einen höheren Euroscore gehabt. Also und die Real World, so würde ich sagen, Mortalität liegt so bei 5,2%. Und natürlich, was sind Faktoren, Prädiktoren für vitale Komplikationen? Weil die Frauen haben es ein bisschen auch in der Herzchirurgie immer ein bisschen ein höheres Risiko, weil es oft schwieriger zu behandeln sind, wo das Gewebe fragiler ist. Natürlich, wenn die EF schlecht ist, PAVK, starker Verkalkungsgrad der Aortenklappe, das sind alles Sachen, die einen negativen Einfluss haben. Aber es zeigt, dass das Registry gute Ergebnisse nach TAVI-Implantation, aber auch, dass zum Beispiel bei 60% der Patienten, die bei vitalen Komplikationen zum Beispiel eine Sternotomie brauchen, überleben. Und das ist ein wichtiger Hinweis, dass es Sinn macht, im Hardteam einen Operationsfall das zu machen, weil auch die Konversion dann im Notfall durchaus auch positive Ergebnisse haben kann. Das sind so die Ergebnisse vom, noch einmal, aber was ich halt ein bisschen kritisch beleuchten möchte, dieses TAVI bald für alle, dass das noch ein bisschen weiter in der Zukunft liegt. Wir haben hier zwar eine gute Sterblichkeit von 5,2% in einem hohen, einem Patientenkollektiv mit hohem Risiko, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir 17,5% New Onset Pacemaker, also neue Herzschrittmacherimplantationen haben. Die Stroke-Rate ist viel geringer, als sich das jeder Chirurg hätte jemals träumen lassen, der weiß, wie so eine verkalkte Aortenklappe aussieht. Wir haben die vaskulären Komplikationen, werden auch immer weniger mit 4,1%. Das heißt, die Ergebnisse, muss man wirklich sagen, sind durchaus gut, wenn auch nicht so gut wie in der Partner-2-Studie, da wahrscheinlich in der Real World hier publiziert sind. Man sieht auch an dieser Auswertung über die Jahre, dass mit der Zeit technische Komplikationen als die grüne Säule weniger werden. Die Todesrate bleibt ungefähr bei 5% stabil. Und damit, weil auch der Kollege Georg Delekat sich mit einer Partner-2-Grafik erfreut hat, wo immer die TAVI, transfemorale TAVI besser, das heißt die Chirurgie, ist es also mein Recht, sich mit den Gary Registry-Kurven zu erfreuen, wo wir hier sehen, dass die Chirurgie, das ist die unterste Linie, über ein Jahr die besseren Ergebnisse zeitigt in diesem All-Comers German Registry. Wir haben, es ist immer natürlich dran, dann haben wir, das sind die kombinierten Eingriffe, die dunkelrote, also Plus-Bypass, und dann die hellblaue Linie sind die transfemoralen TAVIs, und die transapikalen TAVIs haben meistens immer ein höheres Risiko natürlich als die transfemoralen TAVIs. Das hat aus dem Grund nicht nur, weil sie invasiver sind, aber es ist auch eine Selektionsbias drin, weil die Patienten, die man nicht transfemorale schwere PAVK haben, die auch ein höheres Risiko haben. Aber Sie sehen hier, dass die Chirurgie im mittleren Risiko und sogar im hohen Risiko hier im Gary Registry eigentlich sehr gut abschneidet. Das ist schon die Schlussfolgerung, dass die Transkatheter-Aortenklappenimplantation mit guten Ergebnissen durchgeführt werden kann. Natürlich kommt es zu einer ständigen Weiterentwicklung der Implantate. Die Industrie ist wirklich hinten dran. Die Flexibilität wird erhöht, die Größe der Einverschleusen wird reduziert, die Exaktheit der Positionierung der Klappe wird immer besser. Man kann auch dieses Retrieven, das Zurückziehen und neu positionieren, wird auch immer besser und immer zu einem späteren Zeitpunkt möglich. Aber natürlich, die TAVI-Prozedur hat per se, es sind der TAVI-Prozedur per se Komplikationen zuzuordnen, die auch zum Beispiel bei Patienten, die ein niedriges OP-Risiko haben, bestehen bleiben würden, sodass ich von meiner Warte aus die Indikation in ein wirklich niedrig Risikopatientenkollektiv vorläufig als fragwürdig erachten würde. Danke.